Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wo wir es gerade mit offiziellen Titeln haben, kommen wir zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Seit ziemlich genau 3 Jahren trägt der hiesige Orgelbau und die Orgelmusik dieses Etikett als Wertschätzung einer Handwerks- und Musiktradition, die seit Jahrhunderten bzw. seit Generationen gepflegt wird. Regelrechte Orgelbaudynastien gibt es in Deutschland. Rund 50.000 Instrumente sollen alleine in deutschen Kirchen stehen. Diese reiche Musikpflege war Grund für die Landesmusikräte, der Orgel ein Jahr lang besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie wählten die Orgel deshalb zum Instrument des Jahres 2021. Vielleicht genau die richtige Wahl für Corona-Zeiten. Kann doch an der Orgel ein Mensch für Mehrstimmigkeit und ordentlich Klangwucht sorgen. In der Kirche. Daran denkt man vielleicht zuerst, aber muss die Orgel in der Kirche stehen?
Endlich mal erklärt.
Ja, das fragen wir die Musikjournalistin Elisabeth Richter. Im Ursprung eigentlich ein weltliches Instrument, die Orgel. Warum steht sie jetzt meistens in Sakralräumen, zum Beispiel in Kirchen?
Das hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Außerdem steht sie nicht nur in der Kirche. Es gibt auch Orgel in Konzertsälen oder in Sendesälen von Funkhäusern, in Schulen, in Gefängnissen und wer es sich leisten kann und den Platz dann auch in Privathäusern. Ja, in die Kirche kam die Orgel über ziemlich viele Umwege. Das ist ungefähr im 8. Jahrhundert passiert, aber erfunden wurde sie noch ungefähr 1000 Jahre vorher. Im 3. vorchristlichen Jahrhundert gab es in Alexandria, also in Ägypten, einen Tüftler namens Ktesibios, wenn ich das richtig ausspreche, der hatte Freude an Erfindungen und erfand für seinen Vater, der einen Friseursalon hatte, einen höhenverstellbaren Spiegel. Und dazu benutzte er eine mit Wasser betriebene Druckpumpe. Und dann hat er weiter getüftelt und dieses System auch benutzt, um nach der Größe aufgereihte Flöten, sogenannte Aulos oder Auli, also Pfeifen sozusagen, mit Luft zu versorgen. Und das nannte er dann Hydraulos. Und dieses Wort kennen wir alle noch, Hydraulik. Das heißt aber nichts anderes als Wasserblasinstrument. Und so, das war sozusagen die Geburtsstunde der Orgel.
Das war die Geburtsstunde Alexandria, haben Sie gesagt. Also sozusagen ein Nebeneffekt einer anderen Bauweise. Also die weltlichen Anfänge im antiken Rom zum Beispiel, da hat man die Orgel sogar zur Begleitung von Gladiatorenkämpfen eingesetzt. Wie kam dann aber die Orgel in die Kirche, beziehungsweise wie wurde sie zum sakralen Instrument?
Ja, also wie gesagt, in den ersten Jahren hatte sie überhaupt keine sakrale Funktion. Die Quellen sagen, dass das sehr beliebt war, das Instrument. Sogar Kaiser Nero soll die Orgel gespielt haben. Aber dann im 8. Jahrhundert gab es als Gastgeschenk eines Diplomaten eine Orgel. Also man verschenkte nicht irgendwelche anderen teuren Geschichten wie Elefanten oder Ähnliches, was man vielleicht früher mal getan hat, sondern man verschenkte eine Orgel nach Zentraleuropa. Sie gelangte in die Hände von Kaiser Karl dem Großen. Mönche haben das Instrument dann weiterentwickelt und peu à peu im Gottesdienst benutzt als solistisches Instrument. Dass die Orgel den Gesang der Gemeinde begleitet, das passierte erst in Mitte des 17. Jahrhunderts, so kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Man hat sie zuerst auch als kleine Instrumente sogar auf den Knien gespielt, aber mit der Zeit haben natürlich dann die Techniker und Orgelbauer all das weiterentwickelt und es wurden immer größere und prachtvollere Instrumente, auch als Statussymbol wurden die Orgeln gebaut.
Mhm. Auch das eigentlich wieder ein Zufall dann in einer gewissen Weise. Ja, Stradivari bei den Geigen, Steinway oder auch Bösendorfer bei den Flügeln. So hat auch der Orgelbau seinen Urvater in einer gewissen Weise. Arp Schnitger hieß der. 1719 ist er in der Nähe von Hamburg gestorben. Warum ist er so etwas wie der Godfather of Orgelbau?
Ja, das ist er wirklich. Also das hängt mit der Qualität auch seiner Orgeln zusammen. Er hat ungefähr 170 Orgeln gebaut und bis heute sind davon noch knapp 50 erhalten. 47 sollen es sein. Und bemerkenswert ist bei diesen Orgeln, dass bei einigen um die 80% und manchmal sogar mehr an originalen Materialien verwendet werden, also die 300 Jahre alt sind. Und das zeigt eben die unglaubliche Qualität und die Perfektion der Fertigung. Außerdem war Abschnittger also auch ein sehr tüchtiger Geschäftsmann, so wie das heute eigentlich jeder Orgelbauer sein muss. Aber Schnittger hat seine Orgeln nach Russland, England, in die Niederlande, nach Portugal verkauft. Und von dort aus ging sogar eine nach Brasilien, wo sie heute noch steht. Also da darf man natürlich, also das ist ein ganz großer Grund, warum er heute noch so im Gespräch ist, aber auch die Qualität. Und natürlich sollte man auch nicht andere Orgelbauer vergessen, wie zum Beispiel die Gebrüder Silbermann, etwas jünger als Abschnittger, oder der berühmte französische Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll.
Machen wir noch ganz schnell einen Sprung in die Gegenwart. Heute, wie würden Sie die Bedeutung der Orgel heute beschreiben?
Also das Instrument hat immer noch eine große Faszination. Es gibt viele, viele Studenten und es gibt auch viele Künstler, die versuchen, so ein bisschen auch außerhalb der Kirche ihr Glück zu versuchen als Organisten. Da gibt es ja den berühmten Cameron Carpenter, ein amerikanischer Organist, der die Orgel mit der herumreißt und auch in so einem Glitzeranzug auftritt und solche Dinge. Man spielt populäre Stücke, die bearbeitet werden. Ja, und auch der Orgelbau, der muss natürlich innovativ und kreativ sein, aber da gibt es, sie haben es schwer, weil viele Kirchen sparen müssen, aber durch Kreativität, also hat der Orgelbau mit futuristischen Designs und allen möglichen Dingen, die da passieren, auch eine Zukunft, würde ich sagen.
Er blüht, wächst und gedeiht. Elisabeth Richter hat uns die Welt der Orgel und des Orgelbaus erklärt. 2021 ist die Orgel das Instrument des Jahres. Vielen Dank.